Ja, dann schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute Morgen ist bei mir Frau Sina Sauerland. Schönen guten Morgen, Frau Sauerland.
Morgen.
Und wie Sie so gewohnt sind, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Das heißt, ich stelle Frau Sauerland kurz vor. Sie hat nach ihrem Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium, anschließend bei der dualen Hochschule Baden-Württemberg ihren Bachelor im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, BWL und Controlling Rechnungswesen gemacht. Und anschließend hat sie dann ihr Masterstudium absolviert bei uns an der Fernuniversität in Hagen und dort auch mit den Vertiefungen Controlling und auch ein paar Management-Module. Ja, wie das so ist bei Fernstudenten oder ehemaligen Fernstudenten, ist sie auch seit vielen Jahren, nämlich seit fast 10 Jahren in der Praxis tätig. Ist bei BSH Hausgeräte GmbH. B steht für Bosch und S steht für Siemens und ist damit auch einer der größten Haushaltsgerätehersteller in Europa. Ja, ich hatte eben schon gesagt, sie ist in wechselnden Tätigkeiten dort im Controlling. Und dann sind wir auch schon so ein bisschen bei unserem heutigen Thema, ein Thema, das sowohl in der Theorie und Praxis diskutiert wird, also immerhin mal in den beiden Feldern, zur gleichen Zeit vielleicht sogar. Das geht nämlich um die ja, wechselnden Aufgaben des Controllings so in den letzten Jahren. Und vielleicht mal so zum Einstieg aus Ihrer Sicht, so der letzten 10 Jahre, hat sich die Controller-Tätigkeit geändert? Und wenn ja, was hat sich geändert, wenn man das so pauschal sagen kann?
Also ich muss sagen, jetzt gesprochen für die BSH, die Tätigkeit, die ich genommen habe, sind vom Prinzip im Grunde immer noch die gleichen. Also wir planen noch gleich, wir forecasten noch gleich. Es gibt schon Tätigkeitsfelder, wo es sich weiterentwickelt. Also wir arbeiten jetzt schon auch mit Predictive Analytics zusammen, aber das ist noch nicht so ausgeprägt in der Firma. Also man merkt, es wandelt sich langsam, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Aufgaben sind immer noch die gleichen. Wir nutzen halt mehr ein bisschen BI, Software wie Power BI oder sowas. Aber das, wie gesagt, es wandelt sich langsam. Also im Großen und Ganzen ist immer noch alles in Excel.
Okay. Jetzt hätte ich jetzt mal gerne nachgefragt. Gut, also Excel, glaube auch, das wird nach wie vor überleben. Auch die Schallplatte wurde
Naja.
schon mal tot gesagt, aber die gibt's auch immer noch. Nein, Excel wird, glaube ich, wichtig bleiben. Jetzt haben Sie aber schon so ein paar Stichworte gesagt mit Predictive Analytics beispielsweise oder BI oder so. Und wenn Sie dann wir sagen, sind das denn Tätigkeiten, die Sie dann machen im Controlling oder kommt das woanders her?
Also ich in meiner Controlling-Funktion mache das nicht. Nein, das machen andere Controlling-Abteilungen. Also es ist schon im Controlling mit angesiedelt. Allerdings bei uns im Konzerncontrolling, wo ich derzeit nicht tätig war. Ich habe es damals nur mitbekommen, weil ich auch schon im Konzerncontrolling tätig war, aber in einem anderen Bereich. Und da weiß ich, dass die Kollegen da stark dran arbeiten. Aber selber habe ich damit nichts zu tun. Ich habe nur mit Berichterstattungen zu tun, wo wir das schon in BI also weiterentwickeln, aber an anderen Themen arbeite ich jetzt nicht, was Digitalisierung angeht.
Das heißt, Sie kriegen dann im Grunde, damit das mal so platt sagen darf, die Ergebnisse der, ich sag mal, IT oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, die kriegen Sie dann und arbeiten dann damit mit den Daten?
Korrekt.
Ja, okay. Und gibt es denn da so auch so Rücksprache, dass man dann beispielsweise auch mal eigene Dinge dann weitergibt in diese IT-Abteilung und sagt, pass mal auf, ihr müsst das so und so machen oder so und ich brauche noch vielleicht auch das Zahlenmaterial oder sowas?
Durchaus, also zum Beispiel jetzt auch in der Weiterentwicklung mit SAP S/4HANA sind wir natürlich also regen Austausch miteinander. Wir sagen, wie wir es von Fachbereichsebene sehen und die IT setzt letztendlich um.
Also das klingt ja so ein bisschen, das ist schöne Musik in meinen Ohren, sage ich jetzt mal, wenn Sie sagen, also wir sagen, das und das kann man verbessern oder verändern und die IT setzt das um. Das ist auch wirklich so einfach oder sind da so ein paar Stolpersteine noch
Sind
dazwischen?
einige Stolpersteine logischerweise, ja. Also man dreht schon einige Runden und steckt von seiner Seite wieder gegen. Da fragt man sich schon manchmal, warum hat es jetzt nicht funktioniert? Dann dreht man einige Runden. Bis das umgesetzt ist, das dauert Jahre.
Okay, gut. Aber Sie würden schon sagen, dass jetzt die IT dann Dienstleister des Controllings ist und das Controlling ist ja wiederum Dienstleister des Managements. Kann man die Kette so spannen oder würde man eher sagen, nö, IT und Controlling sind so auf Augenhöhe und beide sind irgendwie so Dienstleister fürs Management?
Ich würde sagen, so wie Sie es zuerst sagten, dass der IT unser Dienstleister ist und wir der Dienstleister des Managements, würde ich schon so unterschreiben.
Ja,
meiner
okay.
Sicht.
Ja. Könnte ich jetzt mal bei der IT fragen, ob wir es auch so sehen? Das haben wir jetzt nicht.
Ja,
Ansichtssache.
Ansichtssache.
Genau. Sie haben sich ja in Ihrer Masterarbeit auch mit dem Thema beschäftigt und insbesondere den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Controlling. Und da haben Sie einen ganz interessanten Ansatz gewählt, den nämlich Stellenanzeigen ausgewertet. Also fast 300 Stück sind es gewesen. Und wenn man jetzt mal so ein kleines Fazit ziehen kann, dann würde man vielleicht sagen, dass die Digitalisierung noch nicht so angekommen ist, hundertprozentig bei den Unternehmen, also jetzt im Controlling. Und gibt es da so Unterschiede, dass man jetzt so sagen würde, naja, bei den großen Unternehmen ist das schon ein bisschen mehr und bei den mittelständischen Unternehmen ist das weniger oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Also in meiner Masterarbeit habe ich das Thema nicht konkret durchleuchtet, nach dem Bauchgefühl zu sagen. Also ich habe ja schon die Daten erhoben, Großunternehmen, Kleinunternehmen, aber habe da nicht direkt mich im Detail mit befasst, dass ich das wirklich ausgewertet habe, gesondert. Aber nach dem Bauchgefühl würde ich schon sagen, dass die Großunternehmen tendenziell natürlich weiter sind wie die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Wenn ich das mal so ein bisschen branchenbezogen betrachte, das kenne ich jetzt aber nur aus Kundensicht, sage ich jetzt mal. Immer so, wenn man jetzt so mit den ja, so Verwaltungen zu tun hat und Versicherungen und Branchen und ja, alles, was mit Recht und Juristerei zu tun hat, sage ich jetzt auch mal. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, da gibt es keine Digitalisierung oder darf es auch nicht geben, vielleicht gesetzlich, weiß ich nicht genau. Und dass wenn man mal einen Bogen dann schon mal am PC ausfüllen darf, ne, so in der PDF oder so, da muss sie trotzdem unterschrieben, also ausgedruckt werden, unterschrieben und per gelber Post weggeschickt werden. Oder ist das jetzt so ein subjektiver Eindruck von mir, dass diese Branche sich sehr schwer tut mit dem Thema Digitalisierung?
Also öffentliche Verwaltung, öffentlicher Dienst habe ich in der Tat ausgegrenzt aus meiner Stellenanalyse,
Ja.
weil genau das mir auch aufgefallen ist. Ich würde sagen, ja, also da haben Sie schon tendenziell recht, dass diese Unternehmen weiter hinten liegen. Also was ich gelesen habe, ich habe es bewusst ausgegrenzt. Ich habe gesagt, ich möchte mich jetzt eher auf die Industrieunternehmen fokussieren und vielleicht noch hier und da ein paar Agenturen. Aber weil da die Digitalisierung halt einfach weiter vorangetrieben
Ja.
wird. Und ich
Ja.
glaube, das hätte die Analyse etwas, ja,
Ja.
also anderes Bild gezeigt.
Wäre auch, glaube ich, ein komplett anderes Thema und müsste auch, glaube ich, sogar ein eigenes Thema sein für diese Branchen. Jetzt haben wir gesagt, ja, bei den Industrieunternehmen ist das jetzt ein bisschen weiter und jetzt kann man darüber spekulieren, warum das so ist. Gehen wir mal aufs Controlling wieder zurück. Würden Sie das Controlling so als, ja, sozusagen, eher so Digitalisierungstreiber sehen oder eher Bremse?
Oh, das ist ganz schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, also wie gesagt, es kommt ganz stark auf das Unternehmen an und wie der Fokus auf die Digitalisierung erstmal ist. Und ich finde, es kommt auch auf die einzelnen Personen in der Controlling-Abteilung und auch auf die Management-Ebene an, inwieweit die das Thema überhaupt vorantreiben wollen. Also man wird ja hier und da gegebenenfalls auch ausgebremst, wenn der Vorgesetzte das Thema nicht so sieht. Also da ist man ja schon sehr da darauf angewiesen, dass auch er das in die richtige Richtung treibt. Ob jetzt das Controlling da die Bremse ist oder eine andere Abteilung, da würde ich mich jetzt nicht so drauf festlegen wollen, ehrlich zu sein.
Also würden Sie dann schon sagen, also da denke ich auch gerade drüber nach, dass das im Grunde genommen das Management, also das Top-Management ja wahrscheinlich in dem Fall selber das bejahen muss, dass wir jetzt Digitalisierung machen wollen und dann irgendwie alle anderen mitnehmen? Oder meinen Sie auch, dass es so Wege gibt, dass das Controlling selber, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, einen jungen, dynamischen Controller oder Controllerin da hat als Führungskraft, dass der oder die dann sagt, jetzt müssen wir mal irgendwie digitalisieren und geht dann zum Management? Das wäre ja auch denkbar, ne, oder?
Genau, ist auf jeden Fall denkbar. Man hat halt sicherlich immer auch junge, innovative, aber auch ältere, innovative Vorgesetzte,
Stimmt.
die das Thema vorantreiben. Also das würde ich jetzt gar nicht aufs Alter festlegen, um ehrlich zu sein. Aber doch, da kann man schon auch was bewegen, dass man sagt, man treibt das in die Richtung und stellt es dann oben vor. Und wenn sie dann begeistert sind, dann wird es konzernweit bei uns jetzt in dem Rahmen ausgerollt. Trotz alledem wird ja vom Konzern, also in meinem Fall, ja auch vorgegeben, welche Tools wir nutzen. Und das heißt, da ist man schon also eingeschränkt. Man kann sich ja nicht einfach
Ja,
jede Software runterladen.
richtig.
Deswegen wird es zum Teil vorgegeben, aber zum Teil kann man auch selber mitbestimmen. Also das ist ja, also so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen.
Deswegen glaube ich, ist auch ein Punkt, warum es Excel immer noch geben wird. Ich meine, das Excel mag ja im Grunde genommen so ein Großkonzern keiner so richtig, ne? Weil man da ja so schön selber dann seine eigenen Analysen mit den Daten auch immer, die man da so hat, fährt. Und aber das gibt dann ja immer das Gefühl, sage ich mal, dass man auch selber als Controller noch ein bisschen was bewirken kann, ne? Weil ein SAP ist mehr oder weniger alles festgestellt, so, ich kriege das und ja, schön, ne?
Ja, also ich meine, SAP nutzen wir natürlich auch sehr, sehr viel und würde ich auch sagen,
Ja.
das ist ein gutes System und das erleichtert das.
Ja.
Aber zur ja, Konsolidierung oder sowas nutzen wir schon sehr, sehr viel Excel, um verschiedenste Bereiche zu konsolidieren. Und ich muss sagen, das gibt einem als Controller auch so ein bisschen die Sicherheit, dass man da das richtig hat, gerade bei den neuen Tools, da läuft das nicht gleich richtig und die Daten sind nicht
Ja.
gleich korrekt. Und da
Ja.
weiß ich halt, das funktioniert so und so und setzt das so um. Also gerade auch als Backup ist das Excel wirklich immer noch Gold wert.
Ja, würde ich auch bestätigen. Das ist richtig. Ja. Noch Stichwort unstrukturierte Daten. Also ich kenne das immer nur aus Vorträgen, weil ich das selber noch nie so in der Praxis gesehen habe, sondern ich sehe immer nur Leute, die das dann so vortragen, wie man so strukturierte Daten auswertet. Und das sieht bei mir immer aus wie so ein riesen Cluster-Analysen-Plot mit irgendwie 100.000 Daten. Und man kann gar nichts drauf erkennen. Oder bin jetzt nur ich so Laie? Also ist das Arbeiten mit unstrukturierten Daten beispielsweise bei Ihnen auch ein Thema, auch so Richtung Predictive Analytics? Oder würden Sie sagen, nee, das machen wir noch klassisches Controlling oder Forecasting?
Ich würde sagen, also in meiner Tätigkeit mache ich schon das klassische Controlling und Forecasting, also unstrukturierte Daten ist da nicht so. Sicherlich gibt es das im Konzern und da wird auch dran gearbeitet, aber ich selber kann da jetzt nicht von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, weil ich damit echt gar nichts zu tun habe, mein Umfeld.
Ja, okay. Gut, vielleicht ist es auch noch nicht so ausgeprägt und die Frage ist auch, in welchem Bereich kann man das überhaupt machen? Wenn man in den innovativen Bereich geht, da würde ja ich als Controller immer sagen, das war radikale Innovation. Am Anfang brauchen wir gar nicht rechnen, weil das ist Glaskugel. Aber gut, okay, es wird Einsatzfelder da geben.
Natürlich.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Digitalisierung und mit Controlling und das Zusammenspiel. Und jetzt vielleicht so ein bisschen bezogen, um jetzt mal die Blickrichtung jetzt zu mir vielleicht gegen Richtung Ausbildung und Studium zu lenken. Meinen Sie denn, dass die Anforderungen an einen Controller jetzt vielleicht für Ihre nachfolgende Generation, muss man schon fast sagen, dass wir da irgendwas ändern müssten, bei uns an der Hochschule beispielsweise, im Controlling, dass man sagen würde, hier müssen jetzt andere Inhalte, andere Schwerpunkte, andere Kompetenzen, andere Skills vermittelt werden, als das, was wir machen bei uns im Controlling, was ja meistens sehr technisch ist, ne?
Ja, also ich muss sagen, was mir also auch nach dem Studium ein bisschen gefehlt hat, also auch nach meinem Bachelor, ist halt einfach dieses SAP überhaupt mal gesehen zu haben. Also das
Ja.
habe ich halt durch meine Praxiseinsätze kennengelernt, aber nicht durch das Studium an sich. Und jetzt auch im Hinblick auf allgemein, egal welche Hochschule, welche Universität, also ich finde, man sollte schon auch mehr in diese BI-Richtung gehen, weil ich merke, also zumindest jetzt in Großunternehmen kommt es immer mehr und mehr. Und da sollte man das Thema vielleicht aufnehmen und auch, es wird ja auch immer diskutiert, ob man als Controller irgendwann Programmierkenntnisse benötigt, dass man auch solche Themen vielleicht mit aufnimmt in Zukunft. Fände ich super interessant, weil jetzt merke ich, also jetzt bin ich ja im Job und ich mache ja kein Studium mehr nebenbei, aber trotzdem muss man sich in die Richtung ja weiterentwickeln. Und da gibt es ja auch Weiterentwicklungsprogramme in dem Unternehmen selber. Aber der Trend geht dahin. Die Frage ist, wie schnell entwickelt sich es dahin? Deswegen ist halt eine Abwägungssache, aber ich denke, es wäre schon interessant für den einen oder anderen Studenten.
Also, wenn man jetzt irgendwie was ändert in irgendwelchen Modulen, das geht vielleicht jetzt im Bachelor-Master-Studium schneller als noch beim alten Diplom, was ich wahrscheinlich nicht mehr kennen kann, was ich immer noch gemacht habe. Da hat sowas Ewigkeiten gedauert. Ne? Aber ich kann mich daran erinnern, wo Sie es gerade sagen, mit Programmierkenntnisse. Ich selber habe, das war allerdings freiwillig, damals im Studium noch einen Turbo-Pascal-Kurs gemacht. Ich glaube, die Sprache gibt es jetzt nicht mehr, aber es war
Sagt
damals.
mir nichts.
Ja, das war damals so einer der. Po es gab noch andere und naja gut, ich habe dann damals so einen Kurs drin gemacht, aber weil es freiwillig war, naja, ne, ist es halt freiwillig. Aber das finde ich einen guten Punkt, dass man sowas einfließen lässt. Stichwort SAP habe ich, glaube ich, mal vor Jahren, aber schon wirklich schon länger her, mal nachgefragt. Das ist aber nicht billig übrigens. Also nicht, dass man jetzt
Das glaube
denkt,
ich.
wenn man an
Ja.
der Hochschule ist, dann machen wir mal ein bisschen SAP-Kurs irgendwie so. Also das lassen die sich richtig gut bezahlen. Da muss man sich dann bewerben und Kompetenzhochschule sein und werden wollen. Und aber da habe ich gesagt, komm, den Arbeitsaufwand mache ich jetzt nicht. Also, da könnte man
Ja.
drüber. Aber ich meine, wie gesagt, das glaube ich bestimmt 10 Jahre her. Vielleicht kann ich mal wieder anrufen da und fragen, was kostet das bei euch? Das ist dann ja auch so hört. Da geht Excel, man sollte einen Excel-Kurs machen, das könnte man ja auch einbauen. Es gibt ja, meine ich, auch Hochschulen, die sowas haben. Ich weiß gar nicht, was bei uns in Hagen ist, ganz ehrlich. Ob wir da sowas, ob man sowas da hat,
Spannend.
so Einführung in
Ich
was.
muss sagen, also ich habe Excel in der Schule gelernt und
Ja.
die Basiskenntnisse und den Rest habe ich mir selber beigebracht. Da gibt es auch
Ja.
ganz tolle
Genau.
YouTube-Videos zu, wo man sehr,
Ja.
sehr viel lernen kann. Wenn,
Ja.
glaube ich, ist eher diese Makro-Programmierung vielleicht das, was man sich nicht so einfach selber beibringt.
Ja.
Aber ich denke, das muss man ja nicht unbedingt als Pflicht ansehen im Studium. Man kann ja auch freiwillig Kurse anbieten. Da
Ja.
bin ich mir nicht sicher, ob die Fernuni Hagen das
Ja.
anbietet, um ehrlich zu
Ja.
sein. Ja.
Wenn es ist auch eine Aufgabe, die sich eher bei den Wirtschaftsinformatik-Lehrstühlen, also gar nicht so sehr beim Controlling, weil es ja etwas umfassender ist, ne? Ja, da haben Sie aber recht. Aber ich meine, Stichwort, man kann natürlich gerade diesen Bereich auch selber beibringen über YouTube-Videos oder was auch immer. Da gibt es auch gute Sachen. Das sehe ich
Ja.
auch so. Na, aber es ist mal die Frage, okay, man ist berufstätig, man studiert und dann macht man noch alles Mögliche nebenbei. Also, da muss man
Ja.
ja auch ein bisschen gucken, wo da die Zeit ist. Ne? Ja, Sie haben ja Ihren Bachelor gemacht an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Das war ein klassisches duales Studium, ne? Wo Sie auch dann nebenbei einen Ausbildungsvertrag hatten mit dem Unternehmen. Ja, okay.
Korrekt. Ja.
Und danach waren Sie an der Fernuniversität und da gibt es ja derartige Kooperation nicht. Da studiert ja jeder individuell. Wenn Sie jetzt mal, abgesehen jetzt vom Bachelor und Master, aber wenn Sie jetzt mal so die Art des Studiums vergleichen, wo sind denn da so die stärksten Unterschiede oder gibt es auch Gemeinsamkeiten?
Also die stärksten Unterschiede ist erstmal, dass die duale Hochschule eher, ja, wie eine Schule ist das. Man hat eine Klassengröße, man hat nicht tausend Studenten, die man gar nicht kennt. Man kennt sich untereinander. Dadurch finden sich auch schnell diese Lerngruppen untereinander. Man hat ja auch nicht die ganze Zeit ein Studium. Also bei mir war es so, ich hatte 3 Monate Wechsel. Also ich hatte
Ach
3 Monate
so.
Theoriephase an der Uni oder Hochschule in dem Falle und dann 3 Monate im Praxisbetrieb und habe dann natürlich auch viele praktische Erfahrungen sammeln können, was mir schon auch viel weitergebracht hat im Einstieg, muss ich sagen. Also ich will das nicht missen. Das war schon eine gute Erfahrung. An der Fernuni logischerweise ist es ja doch dann sehr theoretisch. Diese praktischen Beispiele, die fehlen da komplett, würde ich sagen. Ist halt eine Ansichtssache, was man gerne haben möchte, was besser ist aus meiner Sicht. Und man hat halt, diese Anonymität ist viel, viel größer. Vor allen Dingen, weil jetzt auch immer mehr online kommt. Also diese Mentoriate sind ja mittlerweile auch alle online. Also ich habe es ja am Anfang noch Präsenz gemacht, fand ich immer sehr schön, weil man einige auch nochmal kennengelernt hat und diesen Austausch hatte. Und ich fand, man hat sich auch viel am Anfang, gerade am Anfang des Studiums, alleingelassen gefühlt. Also es hat ein bisschen gedauert, bis man da auch mal die ein oder anderen Leute kennengelernt hat. Was ich da aber trotzdem schön fand, obwohl man diese Distanz zu den anderen hatte, es gibt ganz, ganz viele Kommunikationsplattformen, also sei es Facebook, oder auch, es gibt da jetzt auch diese App, wo man Lerngruppen finden kann oder Discord, finde ich super. Also, dass man sich dahin weiter. Ansonsten vom Stoff her, muss ich sagen, was viel, viel umfangreicher an der Fernuni. Man musste viel, viel mehr lernen. Ich meine, ich habe das ja jetzt auch beides berufsbegleitend gemacht. Aber der Druck, wie viel man lernen musste, war in der Fernuni deutlich höher. Und auch deutlich wissenschaftlicher wird gearbeitet. Ich hatte extreme, also was heißt extreme Probleme? Ich musste mich erstmal darauf anpassen, wie man eine wissenschaftliche Arbeit an der Fernuni Hagen schreibt. Weil das war einfach anderes Niveau aus meiner Sicht.
Also das
Genau.
ist bei uns auch ein Punkt. Also ich habe mit meinen Mitarbeitern letztens über das Thema gesprochen, weil wir jetzt so feststellen, dass wir in den letzten Jahren, sag ich jetzt mal, das kommt immer bei uns ja immer so schleichen, das kommt nicht so ad hoc, wir so ein bisschen festgestellt haben, dass gerade die wissenschaftlichen Arbeiten, sprich erstmal Seminararbeiten und auch dann Bachelor- und Masterarbeiten, tendenziell schwächer werden, muss man sozusagen. Und wir wundern uns, weil das, was wir den Studierenden an Informationen geben, ne? Also
Ja.
Videos, also unsere Handreichung, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit, die habe ich vor 20 Jahren mal geschrieben, da waren 10 Seiten, ne? Das sind heute 50. Was ich noch gelesen habe, weiß ich nicht, aber 50 Seiten, das ist eine Masterarbeit, ne? Also, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit, ist genauso lang wie die Arbeit als solches. Und dann, wie gesagt, kommen noch die Videos dazu, die wir da, jetzt haben wir mehrere, ne? Also, auch ein etwas umfangreiches, in so ein Kurzvideo von einer Mitarbeiterin von mir, die einfach mal gesagt hat, komm, ich sitze vor weißem Blatt Papier, wie mache ich das in ein paar Minuten und so, finde ich eigentlich sehr gut gelungen. Und trotz dieser vielen Informationen, woran liegt das, dass irgendwie das nicht so richtig ankommt bei den Studierenden, obwohl wir auch immer darauf hinweisen, in jeder verfluchten Vorbesprechung sagen wir das. Was meinen Sie, woran liegt das? Oder sollen wir weniger machen?
Ich habe mir das auch durchgelesen. Also ich habe mir die 50 Seiten jetzt nicht alle komplett, aber ich habe das, was mich jetzt interessiert, also was mich
Ja.
bewegt, schon durchgelesen. Von Formatierung und so ist das ja alles klar, alles logisch. Also
Ja.
da brauchen wir gar nicht drüber reden, sondern es geht eher darum, wie gehe ich inhaltlich an ein Thema ran. Also wie grenze ich erstmal das Thema für mich ein? Also bei der Seminararbeit habe ich mich sehr schwer getan. Es sind, glaube ich, 10 Seiten gewesen oder was wir schreiben mussten. Und ich
Zwölf.
fand das Thema einfach so weit gefasst, bis ich
Genau.
überhaupt mal dazu kam, das zu klein zu fassen. So, dann hat die Zeit, also die Zeit wurde dann knapper. Ich habe nebenbei gearbeitet. Ja, gut, das ist dann auch eine Prioritätensatzsache, ne, wie man da rangeht. Aber ich habe mir das schwer getan. Dann habe ich mir teilweise schwer getan, Literatur zu finden. Gut, da gibt es verschiedenste Plattformen und so weiter, die ich auch aus dem Bachelor schon kannte. Aber also ich fand diese Herangehensweise an das Thema, das ist das, wo ich am meisten auch Respekt bei der Masterarbeit hatte, weil meine Seminararbeit ist ja selber auch nicht gut gelaufen, aus meiner Sicht zumindest nicht gut gelaufen. Und bei der Masterarbeit habe ich dann diesen auch Druck verspürt, mich noch mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe auch dazu sehr, sehr viele YouTube-Videos geschaut, sehr, sehr viele Masterarbeiten mir durchgelesen, um zu verstehen, wie gehe ich an so ein Thema ran. Und also das war meine größte Hürde bei der ganzen Thematik. Also gar nicht das Schreiben oder kritische Würdigung oder ähnliches, sondern eher das, wie gehe ich an das Thema ran?
Also,
Das habe ich nie gelernt, bei der Bachelorarbeit auch nicht. Also da wurde es mir auch nicht beigebracht, aber da wurde, glaube ich, auch anders Benotung und der Anspruch war ein anderer.
Das stimmt, das ist natürlich vielleicht, obwohl ja die Abschlüsse von Universitäten und Fachhochschulen formal gleich sind, ne? Ist es eine andere Art und andere Herangehensweise. Und das kann sein, dass es mit ein Grund ist, dass viele Bachelorstudenten, die an der Fachhochschule gewesen sind oder dann an einer Universität kommen, ja, das ist anders, wie Sie es gerade beschrieben haben, ne? Weniger praxisorientiert und es ist eben halt theoretisch wissenschaftlicher, ne? Als es an der Bachelor. Ja gut, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen gucken, dass wir da vielleicht, aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also ich meine, ich will jetzt nicht 100 Seiten
Ja,
Handreichung schreiben statt.
es ist halt sehr theoretisch, deswegen ist es schwer zu fassen. Und ich finde auch gerade bei so einer Theorie, also ich habe in meiner Bachelorarbeit eine praxisgebundene Arbeit geschrieben. Das heißt also, ich habe ja mit dem Unternehmen in Kooperation eine Bachelorarbeit geschrieben, was ja schon was anderes ist. Jetzt habe ich eine empirische Arbeit geschrieben, wo man ja auch einen gewissen theoretischen Teil aus der Literatur hat. Da habe ich mir schon leichter getan, weil ich da meinen Beitrag gesehen habe. Was habe ich geleistet durch die Empirie? Aber bei dieser Seminararbeit, was reine Literaturanalyse war, habe ich mir schwer getan, was ist jetzt mein Beitrag? Und ich war mir immer unsicher, habe ich jetzt überhaupt was, also was habe ich jetzt geleistet? Also da war ich mir echt sehr, sehr unsicher. Und ich glaube, gerade bei diesen sehr theoretischen Arbeiten ist es dann noch schwerer greifbar. Also damit habe ich mir
Ja.
schwer getan. Deswegen auch bewusst empirische Arbeit, der Maßarbeit.
Ja, also da, ja, ich bin auch immer ein Freund der Empirie. Ich komme auch aus dieser Schule dazu, also von daher vermute ich, und auch nochmal ganz kurz klar zu machen, Sie haben eine sehr gute Arbeit geschrieben und eine Arbeit, wo Fachaufsätze jetzt auch schon draus entstanden sind und zumindest meine Mitarbeiter schon mit ihren Daten auf Konferenzen waren, wissenschaftliche Arten haben die vorgetragen. Also von daher war das eine tolle, tolle Arbeit, die Sie da geschrieben haben. Und ja, gut, dann bedanke ich mich erstmal für das Interview, dass Sie dabei gewesen sind und ich hoffe, dass Sie die Wissenschaft nicht völlig nachher aus Ihrem Leben verschwinden lassen werden. Ja, mal gucken. Gut, vielen
Ja.
Dank nochmal und schöne Grüße dann an Sie und man sieht sich sicherlich nochmal.
Ja,
Tschüss.
danke schön. Tschüss.